Eines von 5000 Kindern ist betroffen. Eines von durchschnittlich 5000 wird mit uneindeutigem Geschlecht geboren, das heißt, es ist intersexuell. Was heißt das wirklich und vor allem, wie lebt es sich damit? Für ihre Sendung zum Phänomen der Intersexualität hat unsere Wissenschaftsredaktorin Katharina Boxler soeben einen wichtigen Preis erhalten, den Primedia der Akademie der Wissenschaften der Schweiz. Viel zu lang hat die Medizin intersexuellen Kindern geholfen oder zu helfen geglaubt, indem sie über ihre Köpfe hinweg entschied, ihnen mittels Chirurgie und Hormonbehandlung ein Geschlecht zuwies. Irreversible Eingriffe waren das mit traumatischen Folgen, denn oftmals empfanden diese Kinder später dann ihr zugewiesenes Geschlecht als das Falsche. Erst seit kurzem hat in der Ärzteschaft ein Umdenken eingesetzt. Ethiker sind bemüht, überforderten Medizinern, verunsicherten Eltern und den betroffenen Kindern zur Seite zu stehen. Hören Sie den zweiten Teil der preisgekrönten Sendung von Katharina Boxler, Die anderen Geschlechter, Leben mit dem Phänomen Intersexualität.
Sie sind anders, sind zwischen den Geschlechtern weder Junge noch Mädchen. Die Kinder sind gesund. Die Erwachsenen überfordert.
Einerseits haben wir meistens keinen medizinischen Notfall im engeren Sinne, aber wir haben einen sehr, sehr großen psychologischen Notfall für die Eltern.
Die Unsicherheit eines Arztes wird sich auch immer widerspiegeln in der Unsicherheit der Patienten bzw. der Eltern.
Alle im Gebärsaal, praktisch jeder Mann ist überfordert.
So einen Menschen wie Sie hat man früher im Zirkus ausgestellt, weil Sie sind ein Unikum. Genau das haben ganz viele Patienten von Ärzten gehört. So einen Menschen wie Sie gibt es auf der Welt nur einmal.
Ordnung schaffen, Kontrolle gewinnen und damit Sicherheit. Ein menschliches Grundbedürfnis. Für jene, die in Ordnung gebracht werden sollen, angepasst, zurechtoperiert auf ein eindeutiges Geschlecht, ist dies aber häufig der Ursprung einer lebenslangen Verunsicherung.
Ich bin ein Konstrukt. Ich bin ein Flickwerk. Man hat den Körper verändert. Und so gesehen hat man mir auch das ursprüngliche, zwittrige Geschlecht hat man mir zerstört.
Und das ist heute noch mein schlimmstes Erlebnis, das mich zurückerinnere. Ich habe jeden Schnitt und jeden Stich gespürt. Das war eine Katastrophe und ich spüre es heute noch.
Die Geschlechtsidentität eines Kindes, ob es sich als Mädchen oder Junge fühlt, lasse sich beliebig formen. Das war die Idee. Die Realität jedoch eine andere. Umzudenken, schwierig.
Es sollte die Ärzte eigentlich aufrütteln, dass es überhaupt durch die Medizin stark traumatisierte Menschen gibt.
Da war doch immer das Wohl des Kindes eigentlich im Vordergrund und man hat das geglaubt, dass das das Beste wäre, dass die Kinder eine eindeutige Geschlechtsidentität haben von Anfang an. Da muss man sagen, ja, hat man zum Teil falsch gelegen.
Ich glaube, am besten ist ihnen geholfen, wenn man möglichst viel an ihnen so lässt, wie es ist, sich entfalten lässt und schaut, in welche Richtung geht's.
Kindermedizin ist komplex. Immer. Erwachsene entscheiden über die Behandlung von Kindern, Menschen, die von ihnen abhängig sind und häufig noch nicht urteilsfähig. Wer ein Kind behandelt, wirkt immer auch auf den Menschen ein, der es einmal sein wird. Erst recht, wenn Geschlecht und Geschlechtlichkeit betroffen sind, wie im Fall der Intersexualität. Christian Kind, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Swiss Pediatrics und Chef der Ethikkommission der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften.
Es ist bei der Intersexualität sicher sehr komplex, weil sich hier viele verschiedene Unsicherheiten überlagern. Dass hier die Ursachen sehr vielfältig und sehr komplex sind und es wird entschieden darüber, wie sich später das Aussehen dieses Menschen im Genitalbereich, wie das sein wird, wie die sexuellen Funktionen sein werden. Es hat Einfluss auf die Fruchtbarkeit, es hat aber auch Einfluss auf seine psychische Geschlechtsidentität und auf seine soziale Integration. Im weitesten Sinn hat es auch Einflüsse und es ist auch immer eine gewisse Unsicherheit dabei, wie dass sich diese Entscheide dann auswirken werden.
Es sind Erwachsene, die festlegen, welchem Geschlecht das Baby zugewiesen wird, ob es als Mädchen oder Junge aufwachsen soll. Es sind Erwachsene, die operative Geschlechtsanpassungen beschließen und durchführen. Es sind Erwachsene, die vorausnehmen, welche Sexualität das Kind dereinst lieben kann und soll, wenn es einmal groß ist. Hertha Richter-Appelt, Intersexualitätsexpertin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, bin ich rangegangen, dass ich gedacht habe, gut, es gibt Männer und es gibt Frauen und es gibt Leute dazwischen. Und wenn jemand dazwischen ist, dann hat er ein Problem und muss entweder als Mann oder Frau zugeordnet werden und erzogen werden. Das war ein völliger Irrtum. Ich glaube, die allerwichtigste Frage in der Auseinandersetzung mit der Thematik ist, dass wir Personen haben, deren Körper nicht eindeutig männlich oder weiblich ist. Und wir uns von der Auffassung entfernen sollten, dass dieser Körper unbedingt zu einem eindeutig männlichen oder weiblichen gemacht werden muss. Und was damit eindeutig einhergeht, dass eigentlich es ziemlich naheliegend ist, dass ein Mensch, der keinen eindeutigen Körper hat, sich auch auf der psychischen Seite nicht eindeutig als Mann oder als Frau oft erlebt. Und früher war ja die Forderung in der Behandlung, dass wir auf der einen Seite einen eindeutigen Körper herstellen und eine eindeutige Geschlechtsidentität.
Eine Idee aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, die Kinderärzte, Chirurgen, Hormonspezialisten und Psychologen bis vor wenigen Jahren kaum hinterfragten. John Money, Sexualforscher an der renommierten US-amerikanischen Johns Hopkins Universität, propagierte damals eine Theorie, wonach Geschlechtsidentität, das Gefühl also weiblich oder männlich zu sein, erlernt sei. Streng der damaligen behavioristischen Ansicht folgend, dass der Mensch ein recht simples, durch Reize dirigierbares Reaktionswesen sei, dessen Natur sich durch Erziehung überrumpeln lasse. Intersexuelle Kinder seien deshalb früh, vor dem zweiten Lebensjahr, einem Geschlecht zuzuweisen, sozial, was heute kaum bestritten ist, vor allem aber auch operativ. Letzteres, das medizinische Bestreben also, aus einer uneindeutigen Natur ein eindeutiges Geschlecht zu formen, mochte gesellschaftliche Ordnungsbedürfnisse befriedigen, brachte andererseits aber viele Lebensläufe komplett durcheinander.
Gewusst habe ich eigentlich wenig. Vor allem nicht einmal gewusst, dass es intersexuelle Menschen gibt. Da sind Brüste gewachsen und dann ist man mit mir ins Kantonsspital Aarau gegangen. Und das ist heute noch mein schlimmstes Erlebnis, das mich zurückerinnere. Also bei Bewusstsein, auf den Schragen aufgebunden, festgebunden. Und dann hat man da mehr operiert. Ich habe jeden Schnitt und jeden Stich gespürt.
Andere Kinder sagt man, das gehört dir, das darf niemand anlangen und das ist dein Intime, das gehört zu dir und niemand hat das Recht, um da irgendetwas. Und dann kommt ein Arzt und macht das kaputt.
Das war eine Katastrophe und ich spüre es heute noch. Für mich ist es so ein schlimmes Erlebnis eigentlich. Ich habe mir geschworen, nie mehr zu einem Arzt zu gehen. Und das war auch das letzte Mal, dass ich in einem Spital war. Ich habe die Ärzte gemieden, die ich nur konnte. Ich glaube, das hat mir so einen starken Lebenswillen gegeben. Die Angst vor den Ärzten. Dass ich einfach immer gesund war. Nie mehr krank geworden bin. Auch heute noch.
Das Schlimme ist, dass mein Selbstbestimmungsrecht mit Füßen getreten wurde, dass andere über mich bestimmt haben und zwar massiv auf meinen Körper eingewirkt haben mit Operationen. Das sind massive Menschenrechtsverletzungen, die hier stattfinden, die den Menschen brechen.
Hertha Richter-Appelt, Sexualwissenschaftlerin und Psychologin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, hat sie studiert, diese gebrochenen Lebensläufe. Lebensläufe ähnlich jenem der heute 45-jährigen Daniela Truffer und jenem von Ernesta, 70-jährig. Das Ergebnis von Richter-Appelts Untersuchung Erwachsene mit intersexuellen Varianten der Geschlechtsentwicklung sind überdurchschnittlich unglücklich und depressiv. Die Selbsttötungsrate unter ihnen ist doppelt so hoch wie in der Durchschnittsbevölkerung.
Das Unglücklichsein setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Auf der einen Seite gibt es Personen, die gesellschaftlich nicht gut integriert waren und bis heute nicht gut integriert sind. Ihnen wurde ja, den meisten heute Erwachsenen wurde in der Kindheit gesagt, es darf niemand erfahren, was mit dir los ist. Also sie mussten teilweise groß werden, ohne dass sie selber wussten, welche Diagnose sie haben. Sie haben immer nur Hormone einnehmen müssen und wussten aber gar nicht, warum. Dann ist es so, dass ja viele Partner auch zurückschrecken. Also ungefähr die Hälfte unserer Patienten, die wir untersucht haben, die haben auch Partner oder ein bisschen mehr, aber weniger als in der sogenannten Allgemeinbevölkerung. Es ist ein großer Prozentsatz am Genitale operiert worden und da muss man sagen, sehr oft ist das so, dass das nicht eine Operation ist, sondern dass dann Beschwerden da sind, dass sie mehrmals operiert wurden. Es gibt eine andere Gruppe, wenn man schon bei den Operationen sind, wenn Kinder als Kleinkinder operiert werden in dem Sinn, dass sie, weil sie keine richtige Scheide haben, eine Scheide konstruiert bekommen, dann muss man diese Scheide benutzen. Sie entschuldigen dieses Wort, aber es ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so. Das heißt, dass das Kinder sind, die groß geworden sind, mit einer regelmäßigen Benutzung ihrer Scheide durch Bougieren, heißt das in der Fachsprache, aber durch Einführen eines Gegenstandes. Und Sie können sich mal vorstellen, dass ein Kind, das so groß wird, das wird gemacht, damit diese Person im Erwachsenenalter normalen Geschlechtsverkehr durchführen kann. Und ich glaube, das sind manchmal auch Dinge, die in der medizinischen Behandlung sehr gut gemeint sind, aber die von einem, sozusagen das Vorbereiten eines Menschen auf ein heterosexuelles Leben mit einer sogenannten normalen Sexualität im Hintergrund haben. Es war nicht nur eine, die uns berichtet hat, nachdem sie das hinter sich hatte, hat sie überhaupt kein Interesse mehr gehabt, Geschlechtsverkehr zu machen.
Ein genormter Körper für eine genormte Sexualität, die zu Leben, Lust und Freude fehlen.
Ich musste nach der Operation bougieren und es hat blutet und es hat satanisch wehtun und ich musste so eine Prothese tragen, Tag und Nacht. Das ist Pfusch, man kann nicht einen Zwitterkörper so verändern. Man macht aus einem Zwitterkörper in den meisten, allermeisten Fällen einen Pseudo-Männlerkörper, einen Pseudo-Frauenkörper. Die Scheide, die ich habe, das ist einfach ein Loch, das vorher nicht da war, wo schrumpft, wenn man es nicht braucht, wo voller Narben ist, wo weh tut, wo überhaupt nicht mit gutem Gefühl beladen ist. Oder auch mein Genital sonst, alles vernarbt und es zwickt, es sticht und das ist doch krank.
Keine schöne Geschichte, die Geschichte von Daniela Truffer. Sie fordert deshalb zusammen mit anderen Aktivisten ihrer Menschenrechtsgruppe Zwischengeschlecht ein striktes Operationsverbot an Kindern. Mit Ausnahme jener Kinder, deren Intersexualität mit einer lebensbedrohlichen Stoffwechselkrankheit oder infektionsanfälligen Harnröhrenmissbildungen verbunden ist. Tatsächlich spricht derzeit aus wissenschaftlicher Sicht nicht viel für Operationen am uneindeutigen Körper gesunder intersexueller Kinder. Denn die Datenlage ist äußerst dünn. Die vorliegenden Studien sind klein und deshalb nicht repräsentativ. Weder ist bekannt, wie viele Menschen mit welcher Variante der Geschlechtsentwicklung leben, noch wie sie behandelt wurden. Lediglich eine Minderheit der Betroffenen meldet sich heute zu Wort. Wie es den anderen geht, weiß niemand. Keine Situation, die die Standards einer evidenzbasierten Medizin, einer auf klaren Erkenntnissen aufbauenden Kinderheilkunde erfüllen und seriöse Prognosen erlauben würde. Nicht nur, weil Intersexualität ein verhältnismäßig seltenes Phänomen ist, sondern weil es in den Ländern mit stark ausgebautem Gesundheitssystem praktisch keine intersexuellen Menschen gibt, die nicht operiert sind. Es fehlt also die Vergleichsgruppe. Jörg Streuli, Arzt und auf Intersexualität spezialisierter Ethiker vom Institut für biomedizinische Ethik der Universität Zürich, formuliert vorsichtig:
Aus den aktuellen Daten können wir nicht sagen, dass ein Verbot den Kindern mehr schaden würde als die aktuelle Praxis. Und das, denke ich, aus Sicht der Gegner spricht das klar für ein Moratorium, ist ein Grund, den wir ernst nehmen müssen in der Medizin, der bisher in gewissen Spitälern sicher noch gar nicht angekommen ist.
Auch heute noch werden intersexuelle Kinder zu früh und unnötig operiert, sagt Ethiker Jörg Streuli. Doch wer was, wie viel und an welchen Schweizer Spitälern macht, ist nicht transparent. Die Aussagen von Ärzten sind widersprüchlich. Da wird zum einen versichert, mit Operationen zuzuwarten. Andererseits nehmen Ärzte auch an großen Kliniken beispielsweise noch rein kosmetische Eingriffe wie die Klitorisverkleinerung vor. Werden falsch angelegte Hoden früh schon herausoperiert, ohne dass das Tumorrisiko geklärt ist.
Ich glaube, in gewissen Spitälern haben wir Anzeichen, dass es noch nicht so stark bekannt wurde, dass das auch eine Option ist, die Kinder nicht operieren zu lassen.
Erst seit wenigen Jahren beginnen sich Medizinerinnen und Mediziner im Warten zu üben, haben nicht mehr allein die Chirurgen das Sagen, beraten sich an großen Spitälern, interdisziplinäre Gruppen von Kinderchirurgen, Internisten, Hebammen, Hormonspezialistinnen, Psychologen, Ethikern und Sozialarbeitern. Wie es den wenigen nicht operierten intersexuellen Kindern geht, das soll die erste Schweizer Studie unter der Leitung des Medizinethikers Jörg Streuli zeigen.
Wir kennen die Art, wie sie umgehen, damit leider zu wenig und haben auch keine Übersicht, wie viele Kinder werden operiert.
Jörg Streuli, Arzt und auf Intersexualität spezialisierter Ethiker und sein Team am Institut für biomedizinische Ethik der Universität Zürich konnten in einer Studie zeigen, dass allein schon die Anwesenheit von Ärzten den Wunsch der Eltern verstärkt, ihr Kind operieren zu lassen. Einer der Gründe, weshalb Ethiker Jörg Streuli Ärzten rät, sich zurückzuziehen, sobald eine lebensbedrohliche Erkrankung ausgeschlossen werden kann.
Nach diesem Ausschluss sollte die Medizin erstmal schleunigst in den Hintergrund treten und der Bindung zwischen Kind und Eltern den nötigen Raum geben können. Gleichzeitig sollte eine Fachperson fähig sein, den Eltern die wichtigsten Grundlagen über Intersexualität zu erklären. Das müssen aber nicht Ärzte sein. Und ist vielleicht sogar besser, wenn es keine Person ist, die auch gleich eine medizinische Lösung mitsuggeriert.
Wir brauchen die Ärzte nicht. Die müssen jetzt ins hintere Glied kommen. Ich will nicht sagen, dass wir einen Arzt nicht brauchen. Sie sollen da sein, wenn wir sie rufen. Aber sie sollen nicht da sein, wenn wir sie nicht... Schon im Kindesalter, wenn wir gar nichts machen können und uns nicht mal wehren.
Wir sind der Meinung, das braucht ein Gesetz. Ähnlich wie das Gesetz gegen Genitalbeschneidung. Dass kosmetische Operationen, Genitaloperationen und sonstige medizinisch nicht notwendige Eingriffe verboten werden. Und wenn die Ärzte wirklich nicht mehr operieren, wie sie jetzt immer behaupten, dann haben sie ja auch nichts gegen so ein Gesetz.
Und es gibt auch heute noch intersexuelle Menschen, die man ganz schwer abgeändert hat. Ich habe richtig fast Mitleid mit ihnen. Also ich habe in dem Sinne noch Glück gehabt. Mir ist relativ wenig abgehauen worden.
Die Genitaloperation mit 7 war so ein massiver Schock für mich. Das ist einfach ein grauenhafter Eingriff. Heute wird immer mit besseren Operationsmethoden oder argumentiert, man kann ein Kind nicht respektvoll kastrieren oder liebevoll am Genital operieren. Das ist einfach ein furchtbarer Eingriff.
Auch in der Schweiz sind noch immer Ärzte am Werk, die diagnostisch und therapeutisch nicht auf dem aktuellen Stand sind und deren berufliches Selbstverständnis im Handeln besteht. Ärzte, die das Tun nicht lassen können. Das gilt nicht nur für die Operationen der äußeren Genitalien. Es gilt ganz speziell auch für die Entfernung der Keimdrüsen, für die Kastration der Kinder also, die eine lebenslange und oft nebenwirkungsreiche Hormontherapie nötig macht. Betroffen sind Kinder mit einem XY-Chromosomensatz, einem männlichen Chromosomensatz also, deren Hoden fehlerhaft ausgebildet im Bauchraum liegen. Diese Gonaden haben ein erhöhtes Tumorrisiko. Doch fehlen Daten aus Langzeitbeobachtungen, die eine zuverlässige Prognose darüber erlaubten, wann und mit welchem Risiko falsch angelegte Hoden Krebszellen zu produzieren beginnen. So, dass Kinder noch immer ohne ausreichende Gründe die Hoden herausoperiert werden. Christa Flück, Hormonspezialistin am Inselspital Bern.
wir sammeln international, auch die internationale Zusammenarbeit wird besser. Alle haben gemerkt, ja, Einzelpatienten, da kann man keine Aussagen machen, da kann man keine Empfehlungen aufbauen. Mit den Netzwerken erhoffen wir uns schon und den Registern, dass man dann Gruppenaussagen festigen kann und medizinisches Handeln nach den Grundsätzen Evidence-Based Medicine besser fällen kann.
Die Prognose des Tumorrisikos und daraus abgeleitet die Dringlichkeit einer Entfernung der Keimdrüsen, das zu erforschen, ist denn auch eines der Ziele des europäischen Forschungsnetzwerks EuroDSD, an dem auch Christoph Lück vom Inselspital Bern beteiligt ist. Denn die Entfernung der Keimdrüsen ist ein äußerst schwerwiegender Eingriff in die körperliche und seelische Integrität der betroffenen Menschen. Hertha Richter-Appelt, Sexualforscherin und Psychologin der Hamburger Intersex-Forschungsgruppe.
Man ist auf dem Standpunkt gestanden, dass eine Person mit Intersexualität dringend auch die Keimdrüsen entfernt bekommen sollte. Und deswegen hat man in der Regel früher, sobald die Diagnose gestellt war, denen die Keimdrüsen entfernt. Was dazu geführt hat, dass sie ab dem Moment, wo die Keimdrüsen entfernt waren, letztendlich hormonell behandelt werden mussten. Manche dann erst ab der Pubertät, aber viele schon früher.
Den intersexuellen Menschen mit männlichem Chromosomensatz werden weibliche Hormone zugeführt. Viele leiden unter starken Nebenwirkungen, siehe früher Osteoporose, Gewichtsschwankungen, Antriebsstörungen, Depressionen.
Man muss sich das so vorstellen, dass eigentlich ein männlicher Körper, der männliche Hormone produziert, diese männlichen Keimdrüsen entfernt bekommt. Aber weil diese Person dem weiblichen Geschlecht auch körperlich zugeordnet wurde, man diese Person nicht substituiert hat mit männlichen Hormonen, sondern mit weiblichen Hormonen, dass unter Umständen so eine Art von Behandlung über viele, viele Jahre zu Depressionen führen kann. Sodass viele von denen, die später dann umgestellt haben und gesagt haben, wir wollen männliche Hormone nehmen und nicht die weiblichen, dass es denen von der psychischen Stimmung her, von der Depression her besser geht.
Die Hormonersatztherapie und ihren Nebenwirkungen zeigen eindrücklich, wie komplex und vernetzt das Phänomen Geschlecht ist. Intersexualität, Weiblichkeit, Männlichkeit bilden sich auf verschiedenen Ebenen ab, auf der chromosomalen, genetischen, hormonellen und psychischen. Wie diese Ebenen miteinander interagieren, ist noch in vieler Hinsicht unverstanden. Und dann ist Geschlecht auch ein soziales Phänomen, beeinflusst von gesellschaftlichen Geschlechts- und Rollenerwartungen. Als Teil dieser Gesellschaft reagieren deshalb auch Ärzte, wie andere Menschen auch, oft sehr hilflos. Christoph Lück, Hormonspezialistin für Kinder und Jugendliche am Berner Inselspital.
Das Thema Intersexualität beim Kind, das ist ein Thema, das direkt bei der Geburt kommt, weil die erste Frage ist immer, was ist es? Ist ein Mädchen oder ist ein Knabe? Entsprechend betroffen sind dann alle im Gebärsaal, wenn man diese Frage nicht beantworten kann und praktisch jedermann ist überfordert.
Der Reflex, in dieser Situation so etwas wie Klarheit zu schaffen und mit einer Operation die Komplexität vordergründig zu vereinfachen, existiert noch immer. Doch die Überforderung von Ärzten und Eltern genügt nicht, um derart schwerwiegende und potenziell traumatisierende Eingriffe zu rechtfertigen. Jürg Streuli vom Institut für biomedizinische Ethik der Universität Zürich.
Es braucht viel Arbeit und auch Mut von einem Arzt oder einem Chirurgen, die operative Lösung den Eltern zu verweigern. Vielleicht braucht es hier sogar eine Rahmenbedingung, die den Ärzten diese Arbeit abnimmt.
Rahmenbedingungen schaffen könnte beispielsweise die Zentrale Ethikkommission der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften, deren Richtlinien zwar nicht rechtlich bindend sind, bei Ärztinnen und Ärzten aber eine hohe Autorität besitzen. Beispiele sind die von der Ethikkommission erlassenen Richtlinien zu Zwangsmaßnahmen in der Medizin, zur Betreuung von Menschen am Lebensende und zur Forschung an Menschen. Bis heute fehlen gesetzliche Regelungen bzw. entsprechende standesrechtliche Empfehlungen für den medizinischen Umgang mit Intersexualität. Doch Christian Kind, Präsident der Schweizer Kinderärzte und Chef der Zentralen Ethikkommission der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften, kann kein Bedürfnis erkennen.
Da muss ich Ihnen sagen, dass in unserer Wahrnehmung bis jetzt das Problem der Störung der Geschlechtsentwicklung nicht als so brennend und mit einem großen Handlungsbedarf behaftet gesehen wird.
Zwar machen Betroffene und Mitstreiter zunehmend öffentlich Druck, Doch werden sie von der Ärzteschaft als Einzelfiguren abgetan, deren Schicksal nicht repräsentativ ist.
Es scheint uns eher, dass es sich um Einzelproteste und eine sehr, sehr kleine Gruppe zu handeln scheint und sich auch auf etwas Vergangenes bezieht.
Natürlich haben die betroffenen Intersex-Aktivisten eine Behandlungsgeschichte, die in der Vergangenheit liegt. Aber Kinder und Jugendliche gehen auch kaum auf die Straße. Und tatsächlich sind es nur wenige, die in der Öffentlichkeit über ihre Intersexualität sprechen. Doch daraus zu schließen, ihre Traumatisierungen seien eine Ausnahme, ist spekulativ. Denn sowohl die Hamburger wie die Lübecker Studie zeigen, dass viele Intersexuelle noch nach Jahrzehnten sehr unglücklich sind über ihre Operationen und das Verhalten der Mediziner. In den Hamburger Befragungen hat sich zudem ergeben, dass traumatisierte Menschen den Kontakt zu Ärzten meiden, dass Mediziner also vermutlich zu den Letzten gehören, die von den Nöten eines traumatisierten ehemaligen Patienten erfahren. Doch ein großer Teil der Ärzteschaft tut sich schwer mit der Konfrontation. Christian Kind von der Zentralen Ethikkommission der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften.
Wo das der Handlungsbedarf besteht, das kann unterschiedlich empfunden werden und gibt es wahrscheinlich kaum objektive Maßstäbe dafür, was jetzt da richtig ist, aber ich werde das zum Anlass nehmen, das etwas näher nochmals anzuschauen, ob ich auch so ein großes Problem sehen kann.
Politiker und Juristinnen jedenfalls sehen da mittlerweile durchaus ein großes Problem. Parlamentarische Anfragen in verschiedenen Kantonen sind hängig, Rechtsexperten zweifeln die Legitimität nicht lebensnotwendiger Operationen an Genitalien und Keimdrüsen von nicht urteilsfähigen Kindern und Jugendlichen an. Intersexualität rührt an tief verwurzelte soziale Ordnungskriterien. Mann und Frau, weiblich oder männlich. Das jenseits dieser Kriterien zu denken oder das dazwischen, das fällt schwer. Allen. Und damit auch den Medizinern. Die Angst vor dem Nicht-Definierbaren ist groß. Da müssen wohl alle etwas wagen, die Eindeutigen und die Uneindeutigen. Den Mut haben, die Grenzen des eigenen Denkens, Fühlens und Handelns gelegentlich zu überschreiten, damit Intersexualität sein darf. Die Erfahrung zeigt, wir können uns mehr zutrauen, als wir glauben.
Ich muss noch eins sagen, meine Klassenkameraden, die sind eigentlich ganz toll gewesen. Nie Bemerkungen gemacht und so weiter. Und Probleme sind eher die Eltern und vor allem die Lehrer gewesen.
Also es ist so, dass Kinder, glaube ich, Varianten gegenüber viel toleranter sind als die Erwachsenen. Und dass, wenn argumentiert wird, aber wenn das Kind in den Kindergarten kommt, dann entdeckt ein anderes Kind, dass das Kind anders aussieht, dann ist das ja ein großes Trauma und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn ein Kindergarten gut geführt ist, dann ist das überhaupt kein Problem, dass dein Kind rumläuft, das ein bisschen ein anderes Genital hat.
Und für mich war das schon eine Befreiung, dass ich raus bin auf die Straße in Zürich, rumgelaufen, ins Tram gestiegen, im Bus und die Leute angeschaut haben, so fast wie herausfordern. Okay, wenn ihr mich jetzt anspucken oder beschimpfen, dann kommen. Das ist für mich von klein auf eine riesige Angst, dass mich die Leute ganz massiv ablehnen. Und es ist eben nicht passiert. Ich habe noch nie eine negative Reaktion gekriegt. Im Gegenteil, alle, wenn ich das erzähle oder das mitkriege, die sind alle schockiert. Die finden, wie kann man das einem Kind antun?
Ich glaube, dass gerade der Respekt der Umgebung das Zentrale ist und ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das unterschätzen wir auch zu einem großen Teil, dass das vorhanden ist.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.